Es sind fantastische Steinkreuze und Grabsteine. Teils über 1000 Jahre alt und kunstvoll verziert. Sogar ein Sarkophag für einen König ist hier zu finden. Wer nur hat diese Monumente geschaffen? Es war ein schottisches Reich, das in den Nebeln der Zeit verschwand. Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute Strathclyde, Schottlands verlorenes Reich. Hallo, Eugenie, Kamera Haarschiff. In Glasgow habe ich einige Stadtviertel angesehen, die nicht auf der üblichen Top-Liste stehen. Darunter der Ort Govan. In der dortigen Kirche sind diese 31 Steine zu sehen, die ich eingangs erwähnt habe. Das Besondere, die wurden alle auch dort gefunden. Eine derartige Anhäufung an einem einzigen Ort ist einzigartig. Gelehrte wie Tim Clarkson meinen, dass das eben auf ein Zentrum eines Reichs hinweisen würde. Und tatsächlich gab es hier ein Königreich, das vom romantischen Schottland-Historismus kaum beachtet wird. Es wird meistens als Strathclyde bezeichnet. Das Erstaunliche, zwar verlor es viele Schlachten, aber dennoch überdauerte es 500 Jahre. Es sah andere Reiche verfallen und das neue Schottland aufsteigen. Zeit, dass wir dieses kaum bekannte schottische Reich einmal beleuchten. Beginnen wir bei den alten Römern. Die Damnoni. Nördlich von Glasgow verläuft der Antonínusvall. Im Westen beginnt er am Firth of Clyde und im Osten endet er am Firth of Forth. Rund 60 Kilometer zwischen Glasgow und Edinburgh. Diese Grenze aus Erdrampen und Palisaden gab der Kaiser Antoninus Pius Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus in Auftrag. Er erweiterte das römische Reich damit um 160 Kilometer nach Norden vom Hadrianswall aus. Zwischen den beiden Grenzbauten lebten rund um den Clyde die Damnoni. Britische Kelten, die sich mit den Römern arrangierten, während die Kaledonier eher als schwierig galten. Ptolemäus berichtete davon, dass die Damnoni einen Hauptort hatten, Alauna. Übersetzt heißt das felsiger Ort. Dazu gleich noch mehr. Nach nur 40 Jahren zogen sich die Römer wieder hinter den Hadrianswall zurück, doch die Damnoni blieben den ehemaligen Besatzern zugeneigt. Im 4. Jahrhundert verließen die römischen Soldaten Britannien dann komplett. Das öffnete die Tür für eine neue Volksgruppe, die große Teile des Landes übernahm. Die Sachsen und Angeln kommen. Aus dem heutigen Friesland und Dänemark kamen Einwanderer, die teils als Schutztruppen angeheuert waren. Die Angeln und Jüten aus dem heutigen Dänemark, die Friesen und Sachsen aus dem heutigen Norddeutschland. Ihr Name findet sich heute noch überall. Wessex sind die Westsachsen, Essex die Ostsachsen, Sussex die Südsachsen. England ist Angelland. Mit diesen neuen Nachbarn mussten sich die Briten nun arrangieren. Auch die Damnoni. Cumbria. Rund um den Clyde und besonders an seinem Ausläufer hatten sich derweil die Uhren weitergedreht. Es entstand ein Volk, das sich untereinander Cumbri nannte. Das bedeutet so viel wie Landsleute. Falls euch das bekannt vorkommt. Die heutigen Waliser nennen sich noch immer Cumri, geschrieben Cymri. Ihre Sprache damals war Cumbrisch, eine keltische Sprache, die dem alten Walisisch sehr ähnlich ist. Sie bildet eine Sprachfamilie mit Walisisch, Kornisch und Bretonisch. Es waren eben die britischen Kelten, die noch übrig geblieben waren. Wir haben es bei Strathclyde also mit einem urbritischen Königreich zu tun, mitten im heutigen Schottland. Um diese Cumbri herum bildeten sich andere Reiche. Im Nordwesten siedelten die Skoten von Dal Riata. Sie sprachen ein anderes Keltisch, heute als Gälisch bekannt. Über das Reich Dal Riata habe ich auch schon eine Folge produziert. Ebenso wie über die anderen Nachbarn, die Pekten. Deren Sprache stammte auch aus dem britischen Keltisch. Im Osten und Süden hingegen hatten sie es mit verschiedenen Reichen der Sachsen zu tun. Altklütt. Je nach Epoche trägt das Reich der Cumbri andere Namen. Zu Beginn sprechen Wissenschaftler von Altklütt. Alt steht für Felsen und Klütt für den Clyde. Der Felsen, um den es da geht, heißt heute Dumbarton Rock. Er liegt ca. 20 Kilometer westlich von Glasgow im Flussdelta des Clyde. Es ist sogar möglich, dass Alauna, der felsige Ort, ebenfalls Dumbarton beschreibt. Sicher ist das allerdings nicht. Was dagegen sicher ist, auf dem Altclyde residierten die kumbrischen Könige. Einer der ersten Könige, die wir wirklich greifen können, ist Ridderich Hale. Er lebte am Ende des 6. Jahrhunderts und war ein Zeitgenosse des heiligen Columba von Iona. Ridderich Hale wird in verschiedenen Chroniken und Gedichten erwähnt. Man weiß daraus, dass er gegen die Angeln kämpfte. Sein Schwert war legendär und gehört zu den 13 verlorenen Schätzen Britanniens. Dessen Name Dirnwin bedeutet so viel wie mit dem weißen Griff. Es heißt, wenn der Träger würdig war, dann stünde seine Klinge in Flammen. Ridderich hatte noch bei einem ganz wichtigen Ereignis die Finger im Spiel. Er war es, der es einem gewissen Kentigern ermöglichte, am Fluss Molendina wieder zu predigen, nachdem sein Vorgänger ihn vertrieben hatte. Kentigern wurde später bekannt als St. Mungo und seine kleine Gemeinde heißt heute Glasgow. Doch so groß die Stadt heute ist, damals spielte sie noch keine Rolle. Wenn Ridderich reiste, was die meisten Könige damals taten, dann stieg er vermutlich in einem Hof beim heutigen Partick ab. Dort fließt der Fluss Kelvin in den Clyde und dort gab es einen Furt. Das Reich von Altclyde war eine Macht, mit der damals zu rechnen war. Es ging verschiedene Koalitionen ein, mal siegreich, mal verlor es. In den Chroniken zu einer dieser Schlachten tauchte dann zum ersten Mal ein Name auf, Uvania, das heutige Govan. Und der Ort sollte bald noch viel wichtiger für die Kumbri werden. Die Wikinger kommen. Über die Jahrhunderte hinweg hatten sich die Volksgruppen auf der Insel gerade wieder halbwegs eingependelt, da kamen erneut fremde Eroberer. Wir kennen sie als Wikinger. Ich gehe jetzt nicht auf jede einzelne Konfrontation ein, aber eine beendete das Königreich von Altclyde. Im Jahr 1870 belagerten zwei nordische Herrscher aus Dublin die Festung. 4 Monate hielten die Kumbri dort aus, dann mussten sie aufgeben, kein Wasser mehr. Die Nordmänner nahmen sich die Menschen von Altclyde als Sklaven. Vom damaligen König wissen wir nur, dass er 2 Jahre später starb, vermutlich als Gefangener. Altclyde war am Ende. Aber das Reich der Kumbri blieb. Es gab Überlebende der Dynastie und die verlegten das Zentrum tiefer in das Land hinein, in das Tal des Clyde oder in ihrer Sprache Strathclyde. Strathclyde. Der Königshof in Partick blieb und Govan als Zentrum stieg auf. Govan heißt kleiner Hügel. Das bezieht sich auf den sogenannten Doomster Hill. Dieser Hügel war künstlich aufgeschüttet. Auf ihm hielt der König Rat und es gab Zeremonien. Quasi ein spirituelles Zentrum des Reichs. Der Doomster Hill war durch eine kurze Prozessionsstraße mit der nahen Kirche verbunden. Die Furt nach Partick ermöglichte dem König einen Übergang zu seinem Hof. Der Doomster Hill war noch bis ins 19. Jahrhundert bei Govan zu sehen. Er verschwand dann mit den Docks und den neuen Häusern. Die Steine in Govan zeigen auch, dass die nordischen Eroberer und Nachbarn Einfluss auf ihre Kunst hatten. Die sogenannten Hogback Stones zeugen davon. Die Ausdehnung des Reichs. Wir sprechen viel über den Fluss Clyde, doch die Ausdehnung des Reichs war wesentlich größer. Im Süden reichte es um 900 herum bis zum Fluss Emont. Der liegt heute in Nordengland. Das bedeutet, dass auch Dumfries und Galloway damals zur Strathclyde gehörten. Nur zur Einordnung, um 900 gab es das Reich der Kumbri immer noch, derweil hatten sich Dalriata und die Pikten schon zu Alepa verschmolzen. Die gälische Sprache setzte sich dort durch. Die Sachsen standen unter Druck der Dänen und der Nordmänner aus Dublin. Doch am Ende waren es nicht die Wikinger, die Strathclyde zu Fall brachten. Brandenburg und andere Schlachten. Im Jahr 934 marschierte König Æthelstan nach Norden. Æthelstan herrschte damals über Wessex und Mercia. Er gilt als einer der ersten Könige, der große Teile Englands vereinte. Auch Konstantin von Alba und Owen von Strathclyde mussten seine Oberherrschaft anerkennen. Sie blieben Könige, aber sie waren ihm untergeordnet. Nur 3 Jahre später rebellierten sie. Konstantin von Alba und Owen von Strathclyde verbündeten sich mit Anlaf, einem nordischen Herrscher aus Dublin. Gemeinsam zogen sie gegen Æthelstan. Im Jahr 937 kam es zur Schlacht von Brandenburg. Wo genau dieser Ort liegt, ist bis heute umstritten. Doch das Ergebnis ist bekannt. Erzerstan gewann. Die Armeen von Strathclyde, Alloper und Dublin erlitten eine schwere Niederlage. Brandenburg gilt heute als eine der bedeutendsten Schlachten der britischen Geschichte, denn Erzerstans Sieg stabilisierte die angelsächsische Herrschaft über England. Für Strathclyde dagegen war es ein weiterer Rückschlag, aber wieder nicht das Ende. Nur 8 Jahre später griff Erzerstans Nachfolger Edmund wieder Cumbria an. Im Jahr 945 verwüstete er das Gebiet. Anschließend übergab er das Reich an Maelcolm, den König von Alba. Edmund blieb der Oberherr. Im Jahr 973 fand eines der berühmtesten Treffen mittelalterlicher Könige statt. Der englische König Edgar versammelte mehrere Herrscher in Chester. Spätere Chronisten machten daraus eine beeindruckende Geschichte. Edgar soll in einem Boot das Steuer übernommen haben, während 8 untergeordnete Könige ihn ruderten. Darunter möglicherweise der Herrscher von Strathclyde. Die Geschichte wurde erst später so ausgeschmückt, aber sie zeigt, wie englische Chronisten die Machtverhältnisse verstanden. Edgar steuert, die anderen Könige rudern. Für eine Weile kehrte nun Ruhe ein. Doch im Jahr 1000 griff der englische König Ethelred Strathclyde wieder an. Warum genau, wissen wir nicht. Vielleicht hatte sich das Reich mit dem nordischen Herrschern verbündet, vielleicht unterstützte es Alba. Jedenfalls wurde Strathclyde geplündert. Der Angriff dürfte die militärische Kraft des Reiches nun deutlich geschwächt haben. Und wieder hätte das Ende sein können. Doch auch danach scheint Strathclyde noch eigenständig gewesen zu sein. Die Schlacht des Kometen. Etwa 1018 trat Owain der Kahle als König von Strathclyde in Erscheinung. Gemeinsam mit Maelcolm, dem König von Alba, kämpfte er gegen Northumbria. Die beiden Heere trafen bei Carham aufeinander. Strathclyde und Alba gewannen sogar. Ein bedeutender Erfolg, denn die Schlacht stärkte den Einfluss beider Reiche im Grenzgebiet. Das Besondere an dieser Schlacht: kurz zuvor soll ein Komet am Himmel erschienen sein. Und ein solcher Komet ist tatsächlich für das Jahr 1018 belegt. Nach Carham wird es allerdings stiller, immer stiller. Strathclyde erscheint nur noch selten in den Chroniken. Das bedeutet nicht automatisch, dass das Reich sofort verschwand. Aber die politischen Verhältnisse änderten sich. Die Gaulgael nahmen sich zum Beispiel Land, die Fremdgaelen. Damit waren Menschen gemeint, die nordische und gälische Traditionen miteinander verbanden. Ihre Kultur war aus den Kontakten zwischen Wikingern und Gälen entstanden. Sie sprachen auch Gälisch. Und sie besetzten immer mehr Territorium im Südwesten, bis hinein in das frühere Kerngebiet Strathclydes. Die Region Galloway trägt ihren Namen bis heute. Gleichzeitig nahm der Druck aus dem Osten zu. Im Jahr 1038 fiel der Northumbrische Earl Eadwulf in Schottland ein. Strathclyde wird dabei nicht ausdrücklich erwähnt, doch das Reich lag ja genau zwischen den beiden Konfliktparteien. Es dürfte den Druck also deutlich gespürt haben. Und seine Möglichkeiten, sich zu verteidigen, wurden immer kleiner. Im Westen die Gaulgael, im Norden Alba, im Osten und Süden Northumbria und England. Strathclyde wurde von allen Seiten nun eingeengt. Macbeth. Ja, genau, wir kommen zum Shakespeare-König. Der historische Macbeth hatte mit der Figur aus Shakespeares Theaterstück allerdings nur begrenzt zu tun. Im Jahr 1054 griff der Earl Sievert von Northumbria im Auftrag Edwards des Bekenners Alba an. Er besiegte Macbeth und setzte einen Mann namens Maelcolm ein, also Malcolm. Eine Quelle bezeichnete den als Sohn eines Königs der Kumbrier. Das könnte darauf hindeuten, dass die Herrscherfamilie von Strathclyde zu diesem Zeitpunkt immerhin noch existierte. Vielleicht kontrollierte aber Northumbria deren Reich bereits. Vielleicht sollte dieser Maelcolm sowohl über Strathclyde als auch über Schottland herrschen. Sicher wissen wir es nicht. Sievert starb bereits 1055. Macbeth gewann danach offenbar wieder die Kontrolle über Alba. 1058 fiel der schließlich in einer Schlacht. Sein Nachfolger war wieder ein Maelcolm, der Sohn von Duncan. Der Name war wohl sehr beliebt in der damaligen Zeit. Während dessen Herrschaft passierte im Süden etwas Wichtiges. Ab 1066 übernahmen die Normannen die Macht in England. Das hatte noch keine großen Auswirkungen auf den Norden, doch es schwächte die Nachbarn im Süden. Eine Randnotiz während Malcolms Herrschaft lässt jedoch aufhorchen. Eine Chronik berichtet von einem Beutezug Malcolms nach Northumbria. Dafür zog er durch Cumbria. Und fast nur in einem Nebensatz erfahren wir, Malcolm hatte das Königreich Strathclyde gewaltsam unterworfen. So unspektakulär endet die Geschichte eines jahrhundertealten Reichs. Kein großer Untergang. Keine einzelne entscheidende Schlacht. Nur eine beiläufige Bemerkung. Strathclyde war in Schottland aufgegangen. Das Erbe der Cumbri. Das Gebiet südlich des Solway Firth fiel an die Earls von Northumbria. Das alte Reich wurde also geteilt. Der nördliche Teil wurde schottisch. Der südliche Teil englisch. Galloway entwickelte sich zunächst in eine eigene Richtung. Aus einem zusammenhängenden britischen Königreich entstanden mehrere Regionen. Ganz verschwunden war die Vorstellung eines kumbrischen Reiches allerdings noch nicht. Um das Jahr 1120 machte König Alexander I. seinen Bruder David zum Prinzen der Kumbrier. Deren Gebiet umfasste einen großen Teil des alten Strathclyde. Allerdings ohne Galloway und ohne die Landschaften südlich des Solway Firth. David stellte das Bistum Glasgow wieder her und somit gewann der kleine Ort zukünftig an Bedeutung. Später wurde David selbst König von Schottland. Die kumbrische Sprache war zu diesem Zeitpunkt bereits weitestgehend verschwunden. An ihre Stelle traten Gälisch und später zunehmend Englisch bzw. Scots. Einige Namen erinnern aber heute noch an das Reich der Cumbri. Cumberland ist eine Grafschaft im Nordwesten des heutigen England, dort wo einst der Süden von Strathclyde lag. Und es gibt die Inselgruppe der Cumbres im Firth of Clyde, übersetzt kumbrische Inseln. Wenn ihr also das nächste Mal in Glasgow seid, dann macht doch einen kleinen Abstecher nach Govan. Schaut euch die alten Steine an oder fahrt nach Dumbarton und bewundert die Burg dort. Denn zwischen den Steinen von Govan und den Mauern von Dumbarton verbirgt sich die Geschichte eines Königreichs, eines britischen Reichs im Herzen des heutigen Schottlands. Eines Reichs, das oft verlor, aber 500 Jahre lang überlebte. Ich hoffe, diese Geschichte hat euch gefallen. Gebt mir gerne Rückmeldung oder unterstützt mich bei Steady, Link in der Beschreibung. Damit sage ich bis zum nächsten Mal und Ciri Andraste, Agis, euch war.